BR24 Medien.
Mit Nina Landhofer. Was haben der Senegal, Österreich, die USA und Indien gemeinsam? Sie alle versuchen, TikTok einzuschränken. Die App also, die damit gestartet war, dass Jugendliche dort coole Tanzvideos hochgeladen haben. Die Debatte heute verläuft dabei irgendwo zwischen Cybersicherheit, Spionage, Wirtschaftsinteressen und Meinungsfreiheit. Also, was um Himmels Willen macht eine Teenie-App, dass sich sogar Staatschefs und Geheimdienste damit befassen? Einfach gesagt, sie verdient Geld. Mit unseren Daten, mit Emotionen der Nutzerinnen und Nutzer, mit Hassbotschaften, mit Polarisierung, mit der vielen, vielen, vielen Zeit, die wir auf ihr verbringen. Mit einem Algorithmus, der uns immer tiefer hineintreibt in bestimmte Themen und uns damit besser steuern kann. Und so gezielt politisch beeinflussen. Davor warnt zum Beispiel der Präsident des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang in diesem Superwahljahr. Manche befürchten sogar, dass unsere Daten an chinesische Behörden abfließen. Deshalb haben die USA der Plattform nun ein Ultimatum gesetzt. Entweder der chinesische Mutterkonzern ByteDance verkauft TikTok an ein nicht-chinesisches Unternehmen oder in ein paar Monaten ist Schluss für TikTok in den USA. Und trotzdem erlebt die App in Deutschland gerade einen Politikerboom. Karl Lauterbach, Robert Habeck, selbst Bundeskanzler Olaf Scholz. Was eiern wir also gerade so rum im Umgang mit der Videoplattform zwischen Nutzung, Regulierung, Verboten? Und warum tun wir uns so schwer mit der Taktik von TikTok? Beim Entwirren dieser Gemengelage hilft mir heute die Staatssekretärin für Digitales, Daniela Kluckert. Dann ist noch Jürgen Behring von der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit dabei. Und ohne ihn kommt im BR keiner aus, der über TikTok berichtet, mein Kollege Gregor Schmalzried. Und damit wir überhaupt wissen, wovon wir da eigentlich reden, habe ich Gregor gefragt, wohin sich TikTok entwickelt hat. Also, was läuft denn gerade gut auf der Plattform?
Also, Tanzen wahrscheinlich nach wie vor. Memes, Taylor Swift läuft natürlich gut. Und das ist wahrscheinlich die große Entwicklung, auch in den letzten Jahren und Monaten immer mehr Nachrichten. Oder sagen wir mal, Meinung, die so ein bisschen aussieht wie Nachrichten. Es gibt natürlich auch also richtige Nachrichtenangebote, auch von uns, von BR24. Aber es gibt eben auch sehr viele Meinungen, wilde Theorien, die für das ungeübte Auge auch ein bisschen aussehen wie echte Informationen und es nicht sind. Also ein kleines bisschen wie im Rest des Internets auch.
Warum ist denn das so, dass jetzt gerade so nachrichtliche oder vermeintliche nachrichtliche Themen funktionieren? Weil eigentlich ist es ja eine Unterhaltungs-App.
Ja, das ist, glaube ich, schon länger nicht mehr so. Also TikTok ist für junge Leute vor allem die App für alles. Also das ist quasi alle Fernsehsender und alle Zeitungen zusammengenommen in einem Paket. Und da bekommt man dann auch alles raus, was man möchte. Ob das jetzt Katzenvideos sind oder Videos aus dem Gazastreifen. Da gibt es sozusagen keine Limits. Es hängt so ein bisschen an dem, was der User, die Userin möchte. Eventuell aber auch ein kleines bisschen an dem, was sozusagen vorgegeben wird von der App, von dem Konzern dahinter.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, es sind viel Fake News unterwegs. Also du hast es zumindest verklausuliert.
Man kann es auch direkt da sagen, wenn man will. Ja.
Also Falschnachrichten sind viele unterwegs. Die AfD ist sehr, sehr stark auf TikTok. Was dazu geführt hat, dass irgendwie bei uns in Deutschland gerade gefühlt alle Politiker in den letzten Wochen auf TikTok sich mal schnell angemeldet haben. Ist das gut, meinst du?
Ich bin jetzt kein Politikberater. Ich denke, es ist sinnvoll, da zu sein, wo die jungen Leute auch sind. Das Spannende ist, es ist natürlich so eine Art zwiegespaltenes Verhältnis, was man da hat. Das sieht man in den USA, wo es ja noch ein bisschen brisanter ist, genauso. Joe Biden ist auch auf TikTok, macht da ganz lustige Videos eigentlich. Also nicht er persönlich, sondern sein großes Team um ihn rum. Hat aber gleichzeitig jetzt vor kurzem das Gesetz unterschrieben, was TikTok indirekt verbietet in den USA. Also da haben viele Politiker so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Möchte ich gar nicht in deren Schuhen stecken, ehrlich gesagt.
Dass das Verhältnis zu TikTok zwiegespalten ist, ist offensichtlich. Olaf Scholz und seine Berater im Kanzleramt meinen jetzt auch diese Plattform zu bespielen, um die Jungwählerinnen und Jungwähler zu erreichen. Und gleichzeitig sagt sein Parteifreund Ralf Stegner, wer bei unseren Sicherheitsbehörden arbeitet, sollte aus TikTok aussteigen. In Deutschland wird seit Jahren um eine richtige Digitalpolitik gerungen. Angefangen von der Frage, welches Ministerium zuständig ist oder ob es ein eigenes braucht, bis zu dem Problem, dass die einzelnen Bundesländer auch noch Digitalminister haben. Licht ins Dunkle bringt vielleicht Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Digitales und Verkehr. Also ihr Chef ist Bundesminister Wissing. Hallo Frau Kluckert.
Guten Tag.
Frau Kluckert, was ist die richtige TikTok-Taktik? Wir haben eben gehört, dass der Kanzler einsteigt oder er ist schon eingestiegen. Herr Stegner Menschen davon abrät, sofern sie für unsere Sicherheitsbehörden arbeiten. Wer soll sich denn da noch einen Reim draus machen?
Ja, also viele junge Leute sind bei TikTok und deswegen kann man TikTok auch als Politiker nicht ignorieren. Und ich verfahre zum Beispiel so, ich bin auch auf TikTok, aber habe dafür ein eigenes Handy. Das ist das TikTok-Handy. Mit dem wird nichts anderes gemacht, außer TikTok zu bespielen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut die Balance. Also es nicht ignorieren, aber trotzdem auch die Gefahren nicht kleinreden und da auch nicht naiv sein.
Vor einem guten halben Jahr haben Sie in einer Rede im Bundestag davon gesprochen, dass es immer noch viel zu viele Probleme rechtlicher Natur gibt bei diesen ganzen digitalen Problemen. Warum tun wir uns hierzulande denn so schwer, eine Antwort auf die Plattformen wie TikTok, Instagram und Co., aber eben natürlich auch Google, Amazon und so zu finden?
Wir haben eine gute Antwort und die ist europäisch und das macht auch Sinn, weil diese Dinge können wir national nicht so gut regeln, wie wir sie europäisch regeln können. Wir haben den Digital Service Act in Europa, den wir gerade umsetzen und mit dem wir diese Plattformen regulieren. Also die ganz großen Plattformen, die mehr als 45 Millionen Nutzer haben, die werden europäisch geregelt. Die kleinen machen die Nationalstaaten selbst, aber stimmen sich natürlich auch ab. Also wir haben dann einen Koordinator, der für uns auch in Brüssel, für uns Deutschland natürlich dann auch das koordiniert. Und deswegen werden diese Plattformen auf europäischer Ebene überwacht. Und jetzt läuft das an. Wir müssen schauen, ob das in die richtige Richtung geht, es dann auch bewerten. Also bei TikTok sind es ja verschiedene Dinge. Auf der einen Seite ist es so, dass dort auf keinen Fall verbotene Dinge gezeigt werden dürfen. Das wird sanktioniert. Also ich sag mal Hass und Hetze im Netz, aber auch Fake News und alles, was dazugehört bei Wahlen und Ähnlichem hier. Also Stimmungsmache und so, das ist verboten. Das wird dann auch sanktioniert. Aber bei den chinesischen Plattformen insbesondere ist natürlich auch die Gefahr, dass einfach ganz spezielle Inhalte nur ausgestrahlt werden und auch durch diese spezielle Art der Vorauswahl der Inhalte dann Menschen, insbesondere Jugendliche, beeinflusst werden. Und auch da geht eine Gefahr aus.
Welche Erkenntnisse hat denn die Bundesregierung über etwaige Datenweitergaben von ByteDance an chinesische Regierungsbehörden?
Ja, also wir verfolgen das natürlich insbesondere auch mit den Vorwürfen aus den USA ganz genau. Aber es ist jetzt bisher hier sozusagen noch nicht so aufgefallen, dass man da jetzt Konsequenzen ziehen müsste oder Ähnliches.
Der Business Insider, der berichtete nun, dass Google versucht, aus diesem TikTok-Streit in den USA zu profitieren und eben versucht, Werbetreibende zu ermuntern, mehr Geld für YouTube auszugeben. Ist das in Wirklichkeit ein Wirtschaftsstreit, den wir da beobachten?
Ja, es ist immer so, dass so welche Dinge mit einspielen, gerade bei den USA und China, die sich ja da auch in schwierigen Fahrwasser befinden. Für uns, wir wollen natürlich nicht mitmachen. Ja, für uns ist klar, dass wir bestimmte Richtlinien haben, dass wir bestimmte Gesetze haben, an die sich gehalten werden muss. Und dazu gehören, dass illegale Inhalte im Internet auf diesen Plattformen nichts zu suchen haben und dass die Plattformen dafür haften. Es ist eben auch wichtig, dass man das weiter beobachtet und da überhaupt nicht naiv ist. Also, dass China, Russland ganz eigene Interessen verfolgen in Deutschland, in Europa, in der freien Welt, das ist sehr klar. Das ist auch Realität. Und da darf man nicht naiv sein und hier Schranken sich einbauen, sondern muss auch gucken, ob man da noch weitergeht in der Regulierung.
Das sind nachdenkliche Worte. Daniela Kluckert war das von der FDP. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und wir haben sie unterwegs am Telefon erwischt. Wir in Europa blicken sehr genau in die USA gerade. Da hat Präsident Biden es geschafft. Repräsentantenhaus und Senat haben für ein neues Gesetz gestimmt, das auf ein Verbot oder einen Verkauf von TikTok an ein nicht-chinesisches Unternehmen hinausläuft. ByteDance, der Mutterkonzern, klagt nun. Was Stand der Dinge ist, das erklärt nochmal der TikTok-Experte vom BR, Gregor Schmalzried.
TikTok klagt jetzt dagegen auf Basis von Meinungsfreiheit, weil sie sagen, das ist sozusagen, ja, das verstößt gegen das sehr hohe Recht auf Redefreiheit in den USA, dass wir uns nicht einfach hier frei ausbreiten dürfen und machen, was wir wollen. Da müssen wir schauen, wie es ausgeht. Um ehrlich zu sein, alle Experten, die ich dazu lese, haben selber keine Ahnung. Die sagen auch 50-50, was auch immer der Supreme Court da am Ende entscheidet. Mal gucken.
Hatten wir noch nie, ne?
Ja.
Und es entzieht ja einer Plattform wie TikTok und andere kann man da jetzt irgendwie beispielhaft ja eigentlich auch nennen, die Geschäftsgrundlage, ne, wenn man sowas macht.
Absolut. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen der Punkt, wo jetzt, seitdem dieses Gesetz verabschiedet wurde, die TikTok-Kritiker eigentlich ganz solide dastehen, weil ByteDance, der Konzern hinter TikTok, hat letztlich gesagt, die werden das nicht machen. Also die werden nicht diesen Deal eingehen und TikTok verkaufen an irgendwen. Wenn es nur um Geschäft ging, nur um Geld, nur um Profit, warum würde man das nicht machen? Warum würde man die App dann nicht einfach verkaufen, anstatt sie zu schließen? Ist ein bisschen eine eigenartige Lage, in der wir da gerade sind. Die Antwort ist wahrscheinlich, weil die chinesische Regierung es nicht erlauben würde, dass der TikTok-Algorithmus an ein westliches Unternehmen geht. Und da merken wir, das ist eine wirklich völlig neue Situation. Wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt, was da noch passiert, ob das jemals wieder so passieren wird. Und ja, ich würde mich jetzt nicht auf den Ausgang festlegen wollen.
Es sind ja auch zwei Kritikpunkte, vor allem einmal diese ganze Datengeschichte, ja, diese Datenkrakengeschichten, die wir eigentlich schon auch seit vielen, vielen Jahren im Hinblick auf andere Plattformen diskutieren. Und auf der anderen Seite eben diese Spionagevorwürfe. Was ist denn da immer so dran jeweils?
Das ist sehr schwer zu sagen, eben weil wir ja überhaupt nicht reingucken können. Also China ist ein autoritärer Staat und die chinesische Regierung hat auch, wenn sie möchte, Kontrolle über diese Konzerne. Und wenn die jetzt da anklopfen würde und sagen, hallo, wir hätten jetzt gern die Daten über alle Teenager aus Deutschland, dann müsste das Unternehmen die rausgeben. Das ist die Rechtslage in China. Das Unternehmen sagt, die würden das nicht machen, aber wir können da gar nicht reinschauen. Also wir wissen ja das nicht, ob das tatsächlich stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch, seitdem TikTok auf dem Markt ist, eine Menge von merkwürdigen Zufällen. Also es gibt diese Fälle, dass auf einmal das Wort Umerziehungslager, was ja wegen den chinesischen Menschenrechtsverletzungen immer wieder in den Medien ist, auf TikTok nicht gesucht werden konnte. Oder es gibt so Fälle, dass auf einmal islamistischer Content auf TikTok sehr viel stärker ist als auf Instagram oder auf anderen Plattformen. Es gibt immer wieder diese Beispiele, die einen so die Augenbrauen runzeln lassen und sagen, also es ist unmöglich, sicher zu sagen, was da passiert, weil wir wissen es nicht. Aber man kann schon Fragen stellen und ich würde sagen, TikTok hat da bisher keine zufriedenstellenden Antworten geliefert.
Der thüringische Verfassungsschutzchef Stefan Kramer warnt zum Beispiel auch vor TikTok, weil er sagt, es funktioniert wie ein Trojaner. Du hast gerade so ein bisschen Beispiele schon genannt. Was kann denn TikTok alles? Also es kann meine Adressen zum Beispiel auslesen. Was kann es noch?
Das kommt ein bisschen darauf an, was du der App gibst. Also TikTok ist ja eine App wie jede andere. Das bedeutet, ich muss dir nicht alles geben, was ich möchte. Ich glaube, das Interessanteste, was TikTok von dir bekommt, wenn du es viel benutzt, ist dein Verhalten im Internet. Also es versteht natürlich einfach alles anhand der Videos, die du schaust. Und das kann bedeuten, welche Musik du gerne hörst, welche Hobbys dich interessieren, wo du lebst, wofür du dich interessierst. Bei manchen Usern sicher auch ein bisschen intimere Sachen, was Sexualität angeht oder andere, ich sag mal, Daten, wo man jetzt nicht unbedingt möchte, dass die im Internet unterwegs sind. Fairerweise muss man da sagen, andere Social-Media-Apps können die natürlich auch abrufen. Ob das alles so von der DSGVO gecovert ist, wissen wir auch nicht. Ich glaube, es geht am Ende um die Intransparenz. Es geht am Ende darum, es ist einfach sehr schwer zu sagen, was aus diesen Daten passiert.
Aber sind die anderen da transparenter? Meta?
Mittelmäßig. Also die EU reguliert da ja auch sehr stark, muss man sagen. Also in Europa haben wir die stärksten Datenschutzgesetze der Welt und da müssen sich auch die amerikanischen Konzerne dran halten. Ich sag mal, die haben in der Geschichte ein bisschen mehr Diplomatie bewiesen, was den Umgang angeht. Und jetzt, wir zeigen euch mal, wie wir damit umgehen und so weiter. TikTok hat das eher nicht gemacht. Auch der CEO hat das nicht gemacht. Ist wohl auch einer der Gründe, warum sie diesen Meinungskrieg jetzt auch so ein bisschen verloren haben im Kongress. Aber klar, also wenn es um Daten geht, die ich freiwillig rausgebe, das ist ja so ein bisschen der Punkt, dann muss ich damit rechnen, dass jede App was damit macht, egal welcher App ich die gebe, weil ich habe es ja freiwillig getan.
Das war am Ende ein kleiner Hinweis darauf, die Privatsphäreneinstellung doch nochmal genauer zu kontrollieren. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte setzt sich ein für Dinge, die eben nicht so freiwillig von uns beeinflussbar sind. Sie haben unter anderem dafür gekämpft, dass die Nutzerinnen und Nutzer leichter ihre Rechte einfordern können. Die GFF setzt sich für gleiche Rechte und soziale Teilhabe ein, um Demokratie zu fördern. Dazu streben sie auch strategische Klagen an. Jürgen Behring ist dort Projektkoordinator und von ihm habe ich wissen wollen, wie das die Gesellschaft für Freiheitsrechte beurteilt.
Ich habe mir einen Account gemacht, als ich angefangen habe, eben zu Plattformen und damit auch zu TikTok zu arbeiten, einfach auch um zu verstehen, wie die Plattformen funktionieren.
Wie funktioniert die denn? So richtig weiß das ja keiner, ne, mit diesen Algorithmen.
Ja. Also bis heute ist es natürlich so, dass da viel Intransparenz herrscht. Also genau verstehen wir einiges nicht. Man kann aber schon eben so ein bisschen verstehen, aha, der eine Algorithmus funktioniert ein bisschen anders als der andere. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr Daten hat, dann kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr rausfinden und auch die Risiken rausfinden. Also was ist jetzt dann doch irgendwie suchtbringender und was vielleicht auch weniger.
Nichtsdestotrotz warnen ja viele auch in diesem super Wahl ja für uns und auch eben für Europa ja mit der Europawahl, dass tatsächlich so Desinformationskampagnen gerade eben über TikTok laufen. Das kann doch in Ihrem Sinne eigentlich auch nicht sein.
Nee, absolut nicht. Ich glaube, auch da muss man ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite muss man sich anschauen, was sozusagen gibt es da vielleicht rechtlich schon. Rechtlich ist es so, dass jetzt seit Februar Digital Services Act, also das Gesetz über digitale Dienste oder auch kurz DSA, Wirkung entfaltet. Und da ist eben auch ein Aspekt Desinformation, gerade im Bereich auch Wahlkampf oder bei Wahlen, einzugrenzen. Das heißt, es gibt gewisse Mechanismen, die eine Rolle spielen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein relativ schwieriges Gebiet. Also was definiert man denn jetzt wirklich als Falschdefinition? Wie kann man das überprüfen? Wie kann man da auch im größeren Format gegen vorgehen? Auf der anderen Seite muss man natürlich immer auch gucken, TikTok ist einfach eine Plattform, die jetzt auch einfach größer wird oder geworden ist. Und dort gab es eben auch Parteien, die sehr, sehr früh gelernt haben, wie sie mit dieser Plattform umgehen. Andere hinken dann noch ein bisschen hinterher. Also die Frage ist auch so ein bisschen, sollte man eine Plattform verbieten, weil sozusagen viele Parteien einfach den Schuss verpasst haben.
Sie haben gerade den Digital Service Act schon erwähnt, das Gesetz für digitale Dienste. Ist denn das was aus Ihrer Sicht, was uns da helfen kann?
Teilweise ist das noch schwer abzuschätzen. Also wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte haben jetzt auch ein Center for User Rights gegründet, um da zu probieren, was können wir damit machen, wie können wir Leute schützen. Also sowohl in der Richtung, wir schützen die Meinungsfreiheit von Nutzern und Nutzerinnen, aber eben auch, dass wir Leute schützen vor Morddrohung, vor Beleidigung, vor Hass und Hetze im Netz. Denn für diese beiden Sachen gibt es da schon auch gewisse Mechanismen. Darüber hinaus gibt es auch viel zu Transparenz im Gesetz, damit wir vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr verstehen, wie Dinge eigentlich funktionieren und welche Risiken damit auch einhergehen. Und zu guter Letzt müssen Plattformen auch selbst die Risiken, und dazu gehört eben auch zum Beispiel gesellschaftliche Spaltung, jetzt vereinfacht ausgedrückt, welche Risiken bestehen und wie sie damit umgehen. Und da können dann die Behörden auch sagen, ihr müsst da noch mehr machen. Also ein bisschen Potenzial gibt es schon. Also es gibt auch durchaus Dinge, wo ich mir mehr gewünscht hätte. Aber ich glaube, gleichzeitig ist auch eine Zeit, in der wir jetzt auch noch mal testen müssen, was überhaupt jetzt geht und was nicht geht.
Haben Sie mal ein Beispiel, wo wir das so durchdeklinieren können und wo das neue Gesetz da jetzt vielleicht hilft, aber vielleicht auch Lücken haben könnte?
Also ein Beispiel, wo es schon recht viel hilft, ist der klassische Bereich von Inhaltemoderation. Das heißt irgendwie jemand, der Account von einer Person wird einfach so gesperrt aus dem heiteren Himmel und man weiß nicht genau, warum und wie man sich dagegen zur Wehr setzen soll. Da ist es so, dass das Gesetz Plattformen dazu verpflichtet, genau zu informieren, warum gab jetzt eigentlich diese Sperre und eben auch Mechanismen vorzuhalten, um dagegen vorzugehen. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo es, glaube ich, noch mehr Probleme gibt. Und das ist insbesondere, wie Algorithmen überhaupt funktionieren, die uns Dinge anzeigen. Und da ist es nämlich so, dass auch viel Einfluss über diese genommen werden kann. Es gibt da gewisse Transparenzverpflichtungen, sodass Plattformen schon sagen müssen, welche Faktoren eine Rolle spielen. Aber das sind natürlich relativ abstrakte Dinge, die dann am Ende genannt werden. Das heißt, es hilft uns nur zum gewissen Grad. Und gerade das ist natürlich doch schon ein Bereich, wo dann schnell Diskriminierungen vorkommen. Also dass Inhalte von bestimmten Gruppen nicht angezeigt werden oder eben Inhalte mit feministischem Inhalt oder Ähnliches.
Ich kann mir das vorstellen, Sie als jemand von der GFF haben auf der einen Seite die Nutzer im Blick, auf der anderen Seite ja auch sowas wie Meinungsfreiheit. Gerade TikTok ist doch da ein hervorragendes Beispiel dafür, dass das Ganze einen in der Diskussion auch so ein bisschen zerreißen kann, weil das ja sehr ineinander greift und auch eigentlich widerstrebende Pole sind, die da aufeinander prallen. Wie geht's Ihnen denn damit? Wie wird das bei Ihnen diskutiert?
Ja, also auf der einen Seite sehen wir natürlich schon, dass es so einen gewissen Konflikt gibt. Ne? Auf der einen Seite so Rechte eben, dass es keinen Hass und Hetze gibt. Auf der anderen Seite Dinge wie Meinungsfreiheit. Gleichzeitig, wenn man das sich ein bisschen näher anguckt, muss man halt sagen, also auch in der analogen Welt haben wir das natürlich ein bisschen. Also wie weit darf die Presse berichten? Wie weit darf Kunst gehen? Also daher kennen wir das und da scheuen wir uns ja auch nicht, diesem Problem zu begegnen.
Nee, aber da haben wir ja tatsächlich schon viel weitere Kodexe. Ja? Wir haben einen Pressekodex, wir haben teilweise Pressegesetze. Die haben ja bisher, was die Plattform angeht, komplett gefehlt. Also insofern ist die Debatte dann ja schon da auch nochmal eine neue.
Ja, wobei man da zum einen sagen muss, da kann natürlich schon, also es gibt jetzt auch da Bemühungen, da mehr in diesem Raum zu schaffen. Und zum anderen kann man einfach auch gewisse Dinge übertragen, weil am Ende geht es ja doch dann irgendwie darum, wie man am besten bestimmte Grundrechte auch miteinander in Einklang bringen kann. Und das haben wir in der analogen Welt immer wieder schon als Problem. Und dass vieles davon kann übertragen werden ins Digitale.
Sagt Jürgen Behring von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ich finde, der Zwiespalt zwischen Freiheitsrechten und Userschutz, den hat man ihm schon angehört. Mit ein wenig mehr Gewicht auf der Freiheitsseite vielleicht. Auch mit meinem Kollegen Gregor Schmalzried habe ich natürlich über den Digital Services Act, das Gesetz über digitale Dienste, gesprochen. Und er beobachtet das schon ein wenig anders.
Der Digital Services Act der EU macht Sachen, die nicht wirklich groß zu tun haben mit dem, weshalb jetzt TikTok gesperrt wird oder möglicherweise gesperrt wird. Es ist auch wichtig zu betonen, dass es nicht einfach ein Verbot ist. Man lässt ihnen ja die Option, sich zu verkaufen. In den USA wird das verkauft und behandelt als eine Frage der nationalen Sicherheit. Das ist der Weg, den die da gehen, um dieses Gesetz zu rechtfertigen. Also das hat wenig mit Datenschutz zu tun oder mit Hassrede oder mit so den Fragen von Monopolisierung im Internet, über die wir in Europa viel reden. Da geht es wirklich darum.
Wobei das ja auch immer wieder Thema dort ist. Ne? Also auch dort waren ja immer wieder Senatoren oder andere Politiker, dass man beispielsweise sowas nicht auf dem Handy haben soll oder nicht auf irgendwelchen Dienstcomputern. Andere Länder haben das teilweise aus diesen Gründen schon verboten, für Beamte beispielsweise oder einfach komplett. Also die USA sind ja auch nicht die ersten, wo so eine Debatte tobt. Ne?
Genau, das stimmt. Aber sie sind nach Indien tatsächlich, die haben TikTok schon vor einer Weile verboten, die ersten, die wirklich also auf großer Skala handeln. Also. Ja, genau. Und diese Debatte rund um nationale Sicherheit, die führen wir in Europa ehrlich gesagt nicht. Also das ist was, das kommt immer mal wieder. Also Ursula von der Leyen wird da ab und zu dazu gefragt und dann sagt sie Sachen wie, ja, können wir auch schon mal drüber nachdenken, ist ein wichtiges Thema, aber es gibt keine klar ausformulierte Strategie, die in diese Richtung geht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das in Europa passieren wird, weil wir eher auf andere Dinge schauen, sage ich mal. Und weil wir in Europa eher wirklich darauf gucken, wie denn diese Apps eigentlich handeln. Und vom Aufbau her ist TikTok jetzt nicht so wahnsinnig anders als Facebook oder als Instagram. Es geht auch darum, uns Inhalte auszuspielen und nicht besonders transparent damit zu sein, wo diese Inhalte herkommen. Der zentrale Unterschied ist halt, wo diese Firma ansässig ist. Und ich würde sagen, man kann in Europa auch ein gutes Argument dafür machen, dass es einen Unterschied macht, ob das jetzt aus einem demokratischen Land kommt, wie den USA, oder einem nicht demokratischen wie China. Aber im Gesetzestext wird diese Unterscheidung natürlich nicht so gemacht.
Warum sind wir so stolz darauf?
Tatsächlich, weil sonst die USA eigentlich überhaupt nichts hinbekommen im Bereich Tech-Regulierung, also wirklich gar nichts. Dieses TikTok-Gesetz war auch deswegen so überraschend, weil es wirklich das erste größere Technologie-Regulierungsgesetz ist der letzten 10 Jahre oder so in den USA. Also die bekommen sowas einfach nicht auf die Kette normalerweise und wir in Europa schon.
Woran liegt das?
Beim Thema KI war das jetzt auch so, ach, also da greifen viele Dinge ineinander, auch deswegen, weil der Kongress in den USA eigentlich meistens blockiert ist durch diese ganzen Streitereien und man jetzt gerade wollen die Republikaner Joe Biden keinen Sieg geben, deswegen blockieren sie alles, was er will und das war bei Obama auch schon so und also es geht ein bisschen in diese Richtung. Und natürlich haben die Tech-Unternehmen, die davon massiv betroffen sind, auch in den USA mehr zu verlieren. Also Google und Microsoft und all die, die machen einfach einen sehr großen Teil der amerikanischen Wirtschaft mittlerweile aus, zumindest an der Börse. Das ist in Europa nicht so. Wir haben diese Tech-Krisen einfach nicht. Kann man auch sagen, haben wir was falsch gemacht, weil wir die nicht haben. Aber wir haben sie nun mal nicht und deswegen tun wir uns auch ein bisschen leichter, denen jetzt Regeln vorzugeben, weil wenn die darunter leiden, ist es ja für uns nicht so schlimm.
Das ist ja bei digitalen Neuheiten seit vielen Jahren immer wieder die Hoffnung, dass beim nächsten Hype, der nächsten Idee alles besser wird, demokratischer, mit weniger Hass. Aber ohne geht es eben auch nicht, meint Gregor.
Man sieht es vielleicht am besten tatsächlich in Branchen, wo es nicht ganz so ernst ist. Also in der Musikbranche zum Beispiel, da gilt jetzt schon seit Jahren die Regel, ohne TikTok läuft gar nichts. Also wenn du einen neuen Popstar großziehen willst, der muss auf TikTok groß sein, sonst kannst du es gleich vergessen. Warum sollte das nicht für politische Meinungsbildung genauso funktionieren? Also die Antwort ist ein bisschen die, dass in der Musikbranche sind junge Leute ein bisschen wichtiger als in der Politik. Da gibt es nicht so viele davon, aber in der Musik ist es wichtig, was junge Leute cool finden. Deswegen braucht man TikTok. In der Politik kommt man, glaube ich, gerade noch ganz gut zurecht ohne TikTok. Aber das wird, wenn das so weitergeht, natürlich nicht so bleiben. Und dass auch die ganzen großen Parteien, dass, ich sag mal, Leute wie Tucker Carlson, verschiedene Politiker, Populisten, da sich sehr bemühen, aktiv zu sein, das zeigt schon, dass die da ein gewisses Potenzial sehen. Und ich sag mal, ich kenne es auch aus dem Alltag, dass Freunde, Bekannte immer wieder so Sätze sagen, ich hab ja in einem TikTok gehört, das. Die googeln das nicht, ob das alles stimmt dann immer, sondern man gewöhnt sich einfach so ein bisschen dran, dass man es in einem TikTok gehört hat und prüft nicht weiter nach.
Und dann hat mir Gregor noch erzählt, dass er vermutet, dass sich durch ein Verbot von TikTok gar nicht viel ändern würde. Deshalb habe ich zum Schluss noch die Gretchenfrage gestellt. Wie würdest du sagen, machen wir uns ehrlich, ist es eine Gewinnmaximierungsdebatte für bestimmte Konzerne oder ist es tatsächlich eine Meinungsfreiheitsdebatte, eine Debatte, die um die Demokratie in der Gesellschaft geht?
Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich persönlich mir gut vorstellen kann, dass sich gar nicht so viel ändert, was den wirtschaftlichen Faktor angeht für die ganzen Leute, die auf TikTok sind. Also wenn das Argument ist, ich unterstütze mein kleines Geschäft dadurch, dass ich auf TikTok Werbung mache, machen wir uns ehrlich, diese Leute, die das machen, die machen auch jetzt schon Instagram Reels. Also für die wird der Umstieg nicht wahnsinnig schwer fallen. Sicher, es wird ein paar Leute geben, die da ein bisschen drunter leiden jetzt auch, weil natürlich wird TikTok wahrscheinlich auch in Europa weniger relevant, wenn es in den USA verboten wird, auch wenn es das bei uns weitergeben sollte. Ich glaube schon, dass es am Ende vor allem um Werte geht. Auch deswegen, weil wir diese Art von Debatte einfach so noch nie geführt haben. Also dass wir die jetzt führen, so über TikTok und bei keiner anderen App in der Form so gehabt haben, das zeigt eigentlich schon, dass hier was anderes passiert. Und das, was da passiert, ist durchaus die Frage, wo wollen wir denn eigentlich unsere digitale Zukunft hingeben? Und gerade in Europa sind wir da in einer schwierigen Position. Wir nutzen größtenteils amerikanische Apps auf größtenteils chinesischer Hardware und wundern uns dann, dass es wirtschaftlich irgendwie nicht so läuft. Ja, also Werte sind da schon irgendwie das, was uns bleibt.
Das war's für heute im BR24 Medien und vielleicht ist die Antwort auf die Frage, warum wir uns in der Diskussion um Plattformregulierung und TikTok-Verbot so schwer tun, weil es gerade um unsere Werte geht. Diese Diskussion ist wichtiger denn je, denn schließlich kommt das nächste Problem, das es zu regeln gilt, schon auf uns zu, die künstliche Intelligenz. Und hier ein Hörtipp. Gregor Schmalzried hat dazu einen wunderbaren Podcast, den KI-Podcast. Der ist da zu finden, wo auch BR24 Medien ist, in der ARD Audiothek. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.